NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
10. März 1535. Die Entdeckung der Galapagos-Inseln.
Man nehme 25 Haufen Kohleschlacke, draußen vor der Stadt auf einem Grundstück wahllos ausgekippt.
Lage?
0 Grad und 21 Minuten südliche Breite, 90 Grad und 28 Minuten westliche Länge.
Man stelle sich dann vor, einige von den Haufen wären zu Bergen vergrößert. Und was vom Grundstück frei geblieben ist, das bedecke die See.
Entfernung zur südamerikanischen Küste?
Etwa 1000 Kilometer.
Dann hat man eine geeignete Vorstellung vom allgemeinen Eindruck der Encantadas, der verzauberten Inseln.
Schreibt der amerikanische Autor Herman Melville. Er kommt 1841 als Matrose an Bord eines Walfängers zu den Galapagos-Inseln. Später. Einige Jahre nach seinem Besuch fasst Herman Melville seine Eindrücke in einer Erzählung zusammen. Die Encantadas oder die verzauberten Inseln.
Eine Gruppe eher von erloschenen Vulkanen als von Inseln. Dem Aussehen vergleichbar, das die Welt im Ganzen bieten würde, wenn ein feurig Strafgericht vom Himmel gefallen wäre. Füglich zu bezweifeln, ob ein zweiter Fleck auf Erden, was trostlose Verlassenheit betrifft, mit dieser Gruppe wetteifern kann.
Inseln?
114.
Gesamtfläche?
Gut 8000 Quadratkilometer.
Eine weitere Besonderheit der Inseln ist ihre in die Augen springende Unbewohnbarkeit. Man empfindet es als hinlänglichen Ausdruck hoffnungsloser Zerstörung, dass in den Klüften des vom Unkraut überwucherten Babylons der Schakal haust. Aber die Encantadas dulden nicht einmal den Abhub des Tierreichs. Mensch und Wolf haben hier gleichermaßen verzichtet. Kaum mehr als Reptilienleben findest du. Schildkröten, Eidechsen, riesige Spinnen, Schlangen und die seltsamste Widersinnigkeit der fremdländischen Natur, den Aguano. Keine Stimme, kein Blöken, kein Heulen vernimmt man. Der vordringlichste Laut ist hier das Zischen.
Staatsangehörigkeit?
Ecuadorianisch.
Besondere Kennzeichen?
Heimat von Geochelone Nigra Abingdoni.
Aber nennen Sie mich doch einfach George. Lonesome George. Galapagos-Riesenschildkröte.
Tja, wie es ihm geht, kann ich nicht genau sagen.
Warum fragen Sie mich nicht selbst? Mir geht es ganz gut, aber ich bin, nun ja, ein bisschen einsam. Obwohl...
Er teilt ja sein Gehege mit zwei Weibchen, aber eben nicht seine Art. Und in den letzten zwei Jahren gab es auch immer wieder mal Gelege mit diesen Weibchen oder von diesen Weibchen, aber die Eier waren alle nicht befruchtet.
Erklärt Antje Müllner von der Zoologischen Gesellschaft Frankfurt. Die Gesellschaft unterstützt seit mehr als 40 Jahren Naturschutzprojekte auf den Galapagos-Inseln.
Und man hofft aber, dass es vielleicht doch noch klappt. Diese Schildkröten können ja sehr alt werden. Man weiß nicht genau, wie alt Lonesome George ist.
Wenn ich jetzt behaupte, 475 Jahre, glauben Sie mir ja doch nicht.
Die Geschichte finden viele Leute eben auch tragisch. Der letzte seiner Art spricht ja eigentlich schon für sich. Und ziemlich sicher ist es eben auch die letzte Schildkröte dieser Art, die auf der Insel Pinta gelebt hat, die man schon in den 70er Jahren eingefangen hat. Man hatte dann erst noch gehofft, vielleicht doch noch irgendwo eine zu finden. Und was George schon alles gesehen hat, das wäre sicherlich super spannend, wenn er das irgendwie mitteilen könnte.
Aber das versuche ich doch schon die ganze Zeit. Aber Sie hören mir ja nicht zu.
Wir segelten 7 Tage bei gutem Wind entlang der Küste.
Schreibt Tomás de Berlanga 1535 an Kaiser Karl V. in Spanien. Der Bischof ist auf dem Weg von Panama nach Peru. Doch dann tagelange Flaute.
Die Strömung war so stark und trieb uns immer weiter, dass wir am Mittwoch, dem 10. März, Land sahen.
Was der Bischof noch nicht weiß, sein Schiff treibt rund 1000 Kilometer vor der südamerikanischen Küste im Pazifischen Ozean. Das ersehnte Land, karge Vulkaninseln mit wenig Wasser, aber umso mehr Robben, Leguanen und anderem seltsamen Getier.
Schildkröten, so groß, dass ein Mann darauf reiten kann.
Pff, kein Kommentar.
Nach Tomás de Berlangas Irrfahrt sind die Galapagos-Inseln fast 300 Jahre wieder vergessen. Seeräuber, Freibeuter und Walfänger sind die einzigen, die auf die Inseln kommen.
Oh, die Walfänger. Die waren besonders schlimm. Kein Wunder, dass ich der Letzte meiner Art bin. Sie haben meine Artgenossen als lebende Fleischvorräte gefangen und mit an Bord genommen, weil wir ja so lange ohne Essen und Wasser auskommen. Angeblich sollen wir auch besonders gut schmecken. Sehr zartes Fleisch. Boah. Gut, dass die Walfänger Geschichte sind.
Und als dann Ecuador unabhängig wurde, hat es die Galapagos-Inseln relativ bald auch zu einer Strafkolonie gemacht. Also was auch schon ein bisschen ausdrückt, dass sie das eigentlich nicht als Paradies gesehen haben, wo sie ihre Sträflinge dann hingeschickt haben.
Doch die Besiedlung bleibt spärlich. Die Inseln gehören den Tieren und Pflanzen. Eine bis heute fast ursprüngliche Natur, die Biologen wie Antje Müllner faszinieren. Sie war 1995 zum ersten Mal auf den Galapagos-Inseln.
Ja, es war natürlich fantastisch. Ich denke, für einen Biologen, und ich bin Zoologin, ist das wirklich ein Traum, das mal zu sehen. Und es hat sich vieles wahrscheinlich auch gar nicht so sehr geändert, wie es Darwin damals gesehen hat.
Charles Darwin. 1835 muss das gewesen sein. Ist 5 Wochen lang von einer Insel zur anderen gefahren. Wie hieß das Schiff noch gleich? Ja, Beagle. Und was hat er alles gesammelt?
Unter anderem Finken und Spottdrosseln, die auf jeder Insel ein kleines bisschen anders aussehen. So viele verschiedene Finken auf so engem Raum. Zurück in London hat Darwin allerdings Schwierigkeiten, die vielen Finken den jeweiligen Inseln zuzuordnen. Bei den Spottdrosseln fällt das Sortieren leichter.
Ja, die Finken sind eigentlich etwas überschätzt, sind berühmt, aber die Tiere, die Darwin letztlich dazu bewogen haben, anzunehmen, dass sich Arten entwickeln von Ursprungsform, das waren nicht die Finken, sondern die Spottdrosseln.
Auf den Galapagos-Inseln bekommt Darwin für seine einige Jahre später formulierte Theorie über die Entstehung der Arten eine entscheidende Anregung. Und er macht die Inseln in der Welt berühmt. Islas Encantadas, so heißen die Inseln bei den Seefahrern über Jahrhunderte. Es klingt fast paradiesisch. Doch Kokospalmen gesäumte Strände und üppigen tropischen Regenwald sucht man hier trotz der Nähe zum Äquator vergeblich.
Aber ich denke, das Faszinierendste ist, dort Tiere zu sehen, die einfach keine Scheu vom Menschen haben. Und das ist, glaube ich, auch das, warum sich so ein bisschen die Vorstellung eines Paradieses verbreitet hat von Galapagos.
Denn Raubtiere haben es aus eigener Kraft nie auf die Inseln geschafft.
Und die eingeschleppten Arten, zu denen zum Beispiel auch Katzen gehören, für die sind natürlich alle Landleguane, die kein Fluchtverhalten zeigen, leichte Beute. Deshalb wäre es sicherlich ein großer Vorteil für die Inseln gewesen, jetzt für das System, wenn es keine eingeschleppten Pflanzen und Tiere gegeben hätte.
Schon Bischof Tomás de Berlanga bringt 1535 die ersten Ziegen nach Galapagos.
Wenn diese Riesenschildkröten aussterben, dann gibt es die nirgendwo mehr auf der Welt. Dann sind die einfach für immer weg. Während diese Ziegen, die eingeschleppten und die eben bekämpft werden, das sind eben nun mal Allerweltsarten. Und es gab eben ein großes Programm zur Ziegenbekämpfung, was auch sehr erfolgreich war.
Mitte des 19. Jahrhunderts kommen mit den ersten Siedlern auch Rinder, Schweine und Esel. Ratten werden eingeschleppt. Bei den Pflanzen breitet sich die Brombeere aus. Mit den Touristen und dem zunehmenden Frachtverkehr schaffen es auch bislang unbekannte Insekten und Parasiten auf die Inseln.
Ja, stellen Sie sich vor, seit Neuestem gibt es hier sogar Denguefieber, weil sie diese Mücken eingeschleppt haben.
Die Inseln sind ja durchaus vielfältig. Wir haben ja hohe Vulkane, es gibt echten Nebelwald und es gibt auch tatsächlich Zonen, die für Landwirtschaft gut geeignet sind und wo man es gut aushalten kann. Also man muss die nur suchen, man muss halt dann wissen, wo das Süßwasser ist und je nach Jahreszeit kann man da durchaus auch ganz gut leben.
Anfang des 20. Jahrhunderts zieht es immer mehr Menschen in das vermeintliche Paradies. Darunter die gebürtige Kölnerin Margret Wittmer mit ihrer Familie. Sie hat das Buch des amerikanischen Ornithologen und Ökologen William Beebe gelesen. Galapagos, das Ende der Welt.
Es ist bis heute eines der besten Bücher, die je über Galapagos geschrieben worden sind.
Die Familie tauscht 1932 das rheinische Köln mit der fast unbewohnten Galapagos-Insel Floriana. Die Selbstversorger sind in den ersten Jahren oft monatelang abgeschnitten von der Außenwelt und nur auf sich alleine gestellt.
Und wir waren recht stolz, dass wir das geschafft haben. Ich, ohne mich an meine Brust zu schlagen, habe ich aber überhaupt Galapagos in der Welt bekannt gemacht.
Ihr Buch Postlagern Floriana erscheint 1959. Darin schildert Margret Widmer ihr Aussteigerdasein. Und auch eine seltsame Geschichte, die damals als sogenannte Galapagos-Affäre für Schlagzeilen sorgt. Der deutsche Arzt Friedrich Ritter und seine ehemalige Patientin Dore Strauch waren kurz vor den Widmers nach Floriana ausgewandert.
Ich persönlich bin immer mit Dr. Ritter gut ausgekommen. Nur als er einmal mir gegenüber zitierte, wenn man zum Weib geht, vergiss die Peitsche nicht, da habe ich ihm geantwortet, dann durften Sie mein Mann nicht sein.
Der Nietzsche-Anhänger, seine Lebensgefährtin und die Widmers bleiben nicht lange alleine. Im Herbst 1932 taucht eine geheimnisvolle österreichische Baronin mit ihren drei Liebhabern auf der Insel auf. Sie wollen angeblich ein Luxushotel bauen. Einer der Männer sucht schon bald wieder das Weite. Im Frühjahr 1934 verschwindet die Baronin dann unter nie geklärten Umständen mit einem ihrer Liebhaber spurlos. Der andere wird später tot auf einer unbewohnten Insel gefunden. Der Vegetarier Friedrich Ritter stirbt im selben Jahr in einer Fleischvergiftung. Dore Strauch kehrt nach Deutschland zurück. Die Widmers sind nun für lange Zeit die einzigen Siedler auf Floriana. Margret Widmer sind längst andere gefolgt. Rund 30.000 Menschen leben heute auf den zu Ecuador gehörenden Galapagos-Inseln, darunter auch die Nachfahren der im Jahr 2000 gestorbenen Inselpionierin. Jährlich kommen etwa 100.000 Besucher in den Galapagos-Nationalpark. Der Archipel steht unter strengem Schutz. Trotz aller Probleme, die Tourismus und Besiedlung mit sich bringen, hat die Natur bislang verhältnismäßig wenig gelitten, sagt Antje Müllner von der Zoologischen Gesellschaft Frankfurt.
Man sagt häufig so, 95% des ursprünglichen Artenbestandes gibt es dort noch. Wobei die genaue Anzahl kann man so genau nicht sagen. Aber sicherlich ist es deutlich besser intakt, was den ursprünglichen Artenbestand angeht, als zum Beispiel Hawaii.
Die Galapagos-Inseln, eines der letzten Naturparadiese der Erde. Und Heimat der Riesenschildkröten, die Herman Melville schon Mitte des 19. Jahrhunderts faszinieren.
Noch in einem weiteren Sinne muss man sagen, ist die Bezeichnung verzaubert nicht übel angebracht. Im Hinblick auf das eigentümlichste Kriechtier.
Wieso eigentümlich?
Das eigentümlichste Kriechtier, das die sonst so wilde Gegend bewohnt und das der Gruppe deshalb auch ihren zweiten spanischen Namen Galapagos gegeben hat. Im Hinblick auf die dort häufig anzutreffenden Schildkröten hat sich bei den meisten Seeleuten der Aberglaube eingebürgert, den man ebenso wohl schauderhaft wie grotesk komisch finden kann.
Ah, ich ahne schon, was jetzt wiederkommt.
Sie glauben nämlich allen Ernstes, dass die gottlosen Seeoffiziere und insbesondere die Kommodoren und Kapitäne bei ihrem Tod in Schildkröten verwandelt werden und hinfort jene heißen Sanddürren bevölkern, einsame Alleinherrscher in einem Asphaltreich.
Tja, wer weiß?
Das erste Gefühl, das die Tiere einem einflößen, war ein Gefühl des hohen Alters, einer zeitlosen, unendlichen Dauer. Im Ernst, dass noch ein zweites Geschöpf so lang leben kann wie die Schildkröte von den Encantadas, möchte ich nicht so ohne weiteres glauben.
Und? Zweifeln Sie jetzt noch immer, ob ich nicht vielleicht doch schon 475 Jahre alt sein könnte?
Im Zeitzeichen erinnerte Andrea Kahrt an die Entdeckung der Galapagos-Inseln am 10. März 1535. Redaktion Michael Rüger. Zeitzeichen morgen über den russischen Politiker Michail Gorbatschow.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.